Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Habt ihr schon mal gefragt, ob ein E-Mail langt, um rechtlich korrekt etwas abzumachen? Wie verbindlich ist eigentlich ein E-Mail ohne Unterschrift, wenn man damit etwas abgemacht hat? Genau der Frage geben wir später in der Sendung auf den Grund. Zuerst geht es um eine Überraschung, die man bekommen kann, wenn man von der Ferien heimkommt. Man geht in die Ferien, man zahlt zum Beispiel ein Taxi, man zahlt auf dem Campingplatz, man zahlt das Hotel, man braucht Geld, um, wenn man irgendwo etwas will, reichen. Und man hat dann häufig so die Karte im Einsatz, Kreditkarte oder halt einfach EC-Karte. Wer dann am Bankomat Lokalwährung auslässt, also zum Beispiel Euro, der kann dafür je nach Anbieter ziemlich tief ins Portemonnaie greifen. Yvonne Hafner von der Espresso-Redaktion, wenn ich in der Ferien bin und bequem am Bankomat wollte Geld auslässt, mit welchen Kästen müssen Sie denn jetzt rechnen?
Ja, das ist eine Frage, die sich jeder und jede in der Ferien wahrscheinlich irgendeinmal schon mal gestellt hat und lässt sich leider so pauschal nicht beantworten, weil die Kosten für einen Bargeldbezug im Ausland sind je nach Karte und vor allem auch je nach Anbieter extrem unterschiedlich. Generell kann man aber sagen, es lohnt sich, sich vorher zu erkundigen, weil Bargeld ab Automat kann ziemlich schnell ziemlich teuer werden.
Also schauen wir doch die Anbieter mal genauer an. Kann man sagen, welche Anbieter oder welche Karten das denn generell teuer sind, die man eher sehr tief passt?
Das ist nicht so einfach, dem auf die Spur zu kommen. Man muss die Konditionen der verschiedenen Anbieter wirklich im Detail vergleichen. Ich habe darum mal die wichtigsten Karten und Anbieter einander so ein bisschen gegenübergestellt in einer Tabelle. Die Tabelle kann man übrigens auch auf drs1.ch unter Espresso anschauen. Bei meinem Vergleich ist ganz deutlich herausgekommen, die teuerste Variante, Bargeld zu beziehen im Ausland, das sind die sogenannten Billigkreditkarten, also zum Beispiel Gratiskreditkarten von Coop oder Migros. Und auch mit der Kreditkarte von der Credit Suisse ist Bargeld beziehen enorm teuer. Aber Achtung, da muss man vielleicht noch sagen, die Kosten für einen Bargeldbezug, das ist nur eine Seite der Medaille. Wie gut der Wechselkurs ist, den ich bei meinem Anbieter überkomme, das spielt natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle. Allerdings habe ich als Kunde praktisch keine Möglichkeit zu wissen, bei welchem Anbieter der Wechselkurs gut ist. Die Branche gibt sich darüber leider extrem bedeckt.
Also, dass wir vielleicht ein bisschen konkreter können werden, lehren wir doch den Wechselkurs mal auf die Seite und schauen uns nur die Gebühren an. Wenn ich so Gebühren zahle und kehre, Stichwort Tier, was heisst das konkret? Was heisst Tier?
Machen wir ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 bis 3 Wochen unterwegs bin in der Ferien und immer mal wieder ein bisschen Geld rauslasse, sagen wir so 1000 Schweizer Franken, zahle ich mit der Coop Supercard Plus im teuersten Fall 65 Franken Gebühren, mit der Migros Mastercard und der Kreditkarte von der Credit Suisse sogar 70 Franken. Darum gilt grundsätzlich, mit Kreditkarten Bargeld beziehen im Ausland ist generell nicht ratsam. Es gibt allerdings eine Ausnahme, nämlich wenn man bei der Kreditkarte im Voraus ein Guthaben einzahlt.
Kreditkarte mit Guthaben, das funktioniert wie genau?
Es gibt Anbieter wie zum Beispiel die UBS, bei denen ist es möglich, dass ich mit meiner Kreditkarte quasi vor der Ferien bestimmten Betrag vor einzahlen, also beispielsweise vielleicht 1000 Franken. Das kann ich ganz bequem mit einem Einzahlungsschein machen. Und in diesem Fall kostet das Geld abheben pro Bezug, in Anführungszeichen, nur 5 Franken und ist damit quasi gleich teuer wie der Bezug mit der Postkarte oder mit der EC-Karte.
Aber man kann schon sagen, also ein Bargeldbezug mit Kreditkarte ist generell einfach ein bisschen teuer.
Das ist so.
Was gibt es denn für kostengünstigere Varianten?
Der Test von Espresso hat gezeigt, die ganz normale Postkarte von der Post ist am günstigsten mit dem Plus-Set. Dafür muss man allerdings 25'000 Franken Vermögen auf dem Konto haben, sind Bargeldbezüge im Ausland sogar gratis. Ebenfalls attraktiv ist das Bargeldbeziehen mit der EC-Karte. Da fährt man am günstigsten mit der Raiffeisen-EC-Karte, am teuersten ist die von der Credit Suisse. Eine weitere günstige Option ist der Nachfolger von der gut alten Traveler Checks. Das ist die sogenannte Swiss Bankers Travel Cash Karte. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. Hier kann man sich einen bestimmten Betrag in Schweizer Franken oder wenn man das will, auch in Euro oder US-Dollar auf eine Karte laden und kann das Geld dann im Reiseland am Bankomat beziehen. Und auch übrigens, Traveler Checks, also die es noch gibt, von American Express, die sind an sich günstig. Dort ist einfach das Problem, dass ich nicht so genau weiss, wenn ich die einlöse, ob ich noch zusätzliche Gebühren zahlen muss.
Also fassen wir vielleicht schon mal kurz zusammen. Es ist wichtig, dass man vorher abklärt, welche Gebühren das man muss zahlen muss, wenn man im Ausland will Geld abheben. Und das kann ich und selten also, wie wir gehört haben, vor der Reise unbedingt machen. Gibt es denn auch Gebühren, die jetzt, wenn ich in einem Land bin, am Bankomat Geld beziehe, die von der Bank vor Ort dann belastet werden?
Ja, das ist offenbar leider so. Es gibt im Ausland Bankomatbetreiber, die eine Zusatzgebühr verlangen, so quasi eine Gebühr, für die sie ihren Bankomat benutzen. Bei PostFinance geht man von einem neuen Phänomen aus. Dort sagt man, man gehöre von solchen Fällen erst seit etwa einem Jahr. In der Regel sollte der Bankomat eigentlich auf diese Zusatzgebühr hinweisen. Das können wir aber leider weder kontrollieren, noch können wir solche Gebühren verhindern, hat man mir gesagt beim Kreditkartenanbieter Swisscard. Und übrigens, es gibt auch findige Bankomatbetreiber, die bewusst die Höhe der Geldbezüge beschränken, damit man das gewünschte Geld in mehreren Bezügen abheben muss. So bekommt die Bank ein bisschen mehr Gebühren.
Kann ich als Konsument dagegen etwas machen?
Nein, leider nicht allzu viel. Es gibt eigentlich nur eins. Wenn man sieht, dass für das Bargeldabheben eine zusätzliche Gebühr verlangt wird, dann es an einem anderen Bankomat probieren und hoffen, dass es dort dann anders ist. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn der Automat weniger Geld ausspucken will, als ich will, dann quasi, wenn der Bezug auf eine kleine Summe limitiert ist, dann es halt bei einem anderen Bankomat versuchen.
Man kennt ja immer wieder Menschen, die Geld in Schweizer Franken, also Einschussgeld, mitnehmen ins Ausland und dann dagegen umtäuschen in die lokale Währung und sagen, man kommt mit der Variante günstiger. Stimmt das oder ist das ein Märli?
Ja, ob man in der Schweiz oder im Ferienland den besseren Wechselkurs überkommt, das lässt sich relativ schwer sagen, so generell für alle Länder. Es kann aber tatsächlich sein, dass der Wechselkurs im Ausland besser ist. Generell sagen die Experten, dass es sich vermutlich tendenziell eher so ein bisschen bei den exotischen Währungen lohnt, dass man die Schweizer Franken mitnimmt und erst im Ausland wechselt. Aber ob das wirklich so ist und vor allem wo das denn so wäre, da ist man sich bei den angefragten Bankinstituten nicht einmal einig gewesen. Was sich auf jeden Fall definitiv lohnt, Bargeld mitzunehmen, und zwar genug, das ist in Burma. Gemäss Reiseveranstalter gibt es in ganz Burma nämlich noch keinen einzigen Bankomat.
Und für die Länder, die es noch gibt, fassen wir es vielleicht auch noch mal zusammen. Was ist jetzt die günstigste Variante, um im Ausland zu Bargeld zu kommen? Wie macht man das am besten?
Also sicher wichtig ist, Bargeld ist zwar sehr praktisch und sicher eben auch sehr günstig, weil keine Gebühren verlangt werden und weil so überall akzeptiert wird. Es hat aber auch einen Nachteil. Wenn das Bargeld gestohlen wird, dann ersetzt mir das niemand. Das Geld ist nicht versichert. Darum nicht allzu viel Bargeld mit sich tragen. Und am besten ist, wenn man einen Mix von verschiedenen Zahlungsmitteln dabei hat, also zum Beispiel eine EC-Karte oder eine Postkarte, dann auch eine Kreditkarte und eben ein bisschen Bars. Ebenfalls wichtig ist, Achtung vor Abzocker bei Bargeldbezügen oder beim Bargeld wechseln. Wer in einem Hotel, in einem Laden oder auch in einer Wechselstube wechselt, dann muss damit rechnen, dass er einen schlechteren Kurs bekommt oder vielleicht eben sogar muss Zusatzgebühren zahlen.
Danke, Yvonne Hafner von der Redaktion Konsum, Geld und Arbeit. Wer in die Ferien verreist und will Geld auslassen, informiert sich also am besten vorab, mit welchen Kästen er muss rechnen. Auf deras.ch unter Espresso findet ihr die übersichtliche Zusammenstellung über die Kästen der gängigsten Zahlungsmittel und Karten. deras1.ch, so heisst die Internetseite. Und ich nehme Wunder, was hat denn ihr für Erfahrungen gemacht mit dem Zahlen im Ausland? Seid ihr schon mal so richtig abgezockt oder dringelegt worden? Zum Beispiel beim Travelchecks einlesen, beim Geldausladen am Bankomat oder in einer Geldwechselstube. Was sind Erfahrungen oder eure Fragen im Zusammenhang mit Zahlen im Ausland? Mit Zahlen im Ausland schreiben ist entweder ein E-Mail an espresso@srdrs.ch oder leitet ihr an auf die Nummer 0834 434 0834 434 434 oder espresso@srdrs.ch.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Jetzt denn gerade gibt's Konsum-News mit der Edith Gilmann und dann gehen wir auf die Datenautobahn und schauen, wie zuverlässig das E-Mails sind, wenn man mit jemandem eine Vereinbarung macht, wenn man mit jemandem etwas abmacht, ob das dann auch rechtlich verhält am Schluss.
Espresso.
Und das sind Konsumnachrichten mit der Edith Gilmann.
Viel Arbeit für den Bankenombudsmann wegen der Finanzkrise. In der 15-jährigen Geschichte dieser Ombudsstelle gibt es so etwas wie das letzte Jahr noch nie gegeben. Das letzte Jahr hat die Stelle über 4'000 schriftliche und mündliche Anfragen bearbeitet. Das sind fast 2'500 mehr als im Vorjahr. Allein wegen dem Fall Lehman Brothers sind über 2000 Kunden zum Ombudsmann gekommen. Auch im Moment gehen bei dieser Stelle immer noch deutlich mehr Anfragen ein als normal. Im Moment sind es etwa 2,5-mal so viel wie vor der Krise. Die Rangliste für die Schweizer Gymnasien die zeigt Wirkung. Mehr als jede 5. Schule auf dieser Liste plant konkrete Massnahmen. Bei diesen Gymnasien, die schlecht abgeschnitten haben, will sogar jede 2. etwas ändern, schreibt der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Für den Band ist klar, so eine Liste die bringt etwas und sie steigert die Qualität. Es sind jetzt dafür, sage ich, bei diesen Schulen, die gar nicht eingestuft worden sind, wollen sich weniger als 3% verbessern. Die Rangliste die geht auf eine Studie von ETH zurück. Die Studie hat den Erfolg der Schüler an verschiedenen Gymnasien verglichen und hat dabei Anfangsjahr herausgefunden, dass es eben grosse Unterschiede gibt. Weniger Stau trotz mehr Verkehr. Insgesamt sind die Autofahrer in der Schweiz im letzten Jahr 10'000 Stunden im Stau gestanden. Ein höherer Wert und trotzdem so wenig wie seit 7 Jahren nicht mehr. Zurückgegangen sind vor allem die Stau wegen Baustellen und zwar um über 40%. Laut dem Bundesamt für Strassen, am Astra, ist das darum so, weil man letztes Jahr gerade ein paar grosse Bauprojekte können abschliessen konnte. Am meisten Stau hat es übrigens wegen Verkehrsüberlastung gegeben und am schlimmsten ist die Situation eine Stunde wenig rund um Zürich. In der Schweiz haben nur gut ein Drittel der Velofahrer einen Helm an. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU sind das gleich viel wie im Vorjahr. Im langjährigen Vergleich setzen heute allerdings viel mehr Leute auf den Velohelm als früher. Vor 10 Jahren haben in der Schweiz erst gerade ein Siebtel daran gedacht, dass sie beim Velofahren den Kopf schützen sollten. Bei den Kindern sehen die Zahlen etwas anders aus. Bei den unter 14-Jährigen haben unterdessen 70% einen Helm an. Für das BFU ist das aber immer noch zu wenig. Die Kinder sind im Verkehr besonders gefördert und darum setzen sie sich dort auch für ein Velohelm-Obligatorium ein.
Und da ist wieder unsere Mittwochsrubrik.
E-Mails sind ja nicht gefällt.
Und die Mittwochsrubrik, die heisst Rechtsfrage. Und die Rechtsfrage, das ist Doris Slongova, jeweils am Mittwoch Fragen aus der Hörerschaft beantwortet, ist die Rechtsexpertin. Und die Frage von heute, die kommt von Kurt Bossart aus Winterthur. Er fragt sich, wie verbindlich das denn E-Mails eigentlich sind.
E-Mails sind ja nicht fälschungssicher. Und wenn ich zum Beispiel von einer Versicherung eine Leistungszusage bekommen habe per E-Mail, ist sie ebenso verbindlich wie eine schriftliche Zusage? Oder gibt es Möglichkeiten, die Sicherheit von E-Mails zu erhöhen?
Der Herr Boss hat also gerade ein paar Fragen, wenn es um die Verbindlichkeit von E-Mails geht. Im Studio ist jetzt deras Rechtsexpertin Doris Slongo. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Ist das Mail von der Versicherung jetzt gültig oder gleichgültig?
So eine Zusage ist grundsätzlich genau gleich gültig, ob sie jetzt schriftlich per E-Mail oder mündlich erfolgt. Es kommt da einfach darauf an, ob man es kann beweisen, wenn das nötig ist, dass man es muss beweisen. Also wenn jetzt im Fall von Herrn Bossert die Versicherung sagt, dass sie das E-Mail gar nicht geschrieben hat, dann müsste er beweisen, dass tatsächlich das E-Mail von ihr stammt, wenn er sich darauf berufen will und es ihm wichtig ist, dass die Versicherung bei dieser Aussage bleibt. Und das kann er mit dem normalen E-Mail nicht.
Mhm. Wie kann er es denn beweisen?
Ja, ein normales E-Mail reicht lange nicht. Es müsste schriftlich sein, auf Papier, wenn man das eben gewöhnt ist. Oder wenn es mündlich, wenn die Zusage allenfalls auch noch mündlich abgeworden wäre, mit Zeugen. Es gibt jetzt aber etwas Neues seit ein paar Jahren. Immer noch neu, weil es erst seit ein paar Jahren ist. Das ist eine elektronische Signatur. Der Herr Bossert redet davon, gibt es nicht die Möglichkeit, das E-Mail sicher zu machen. Und das gibt es tatsächlich. Eine elektronische Signatur, das ist ein Code, wo man der Unterschrift kann beifügen kann, wo der Absender verwendet, wenn er das E-Mail abschickt. Die elektronische Signatur kann man sich geben lassen bei einer Zertifizierungsstelle. Es gibt schon verschiedene Zertifizierungsstellen in der Schweiz. Die prüft die Identität von dem, der so einen Schlüssel möchte haben und stellt dann so einen Code aus. So eine elektronische Signatur. Und wenn man so ein Mail mit so einer elektronischen Signatur für sie abschickt, dann kann sich der Empfänger darauf verlassen, dass der Inhalt von dieser Person stammt, wo eben der Inhaber von dieser elektronischen Signatur ist.
Ist das gängig? Brüche und Firmen das im E-Mail-Verkehr?
Das ist ganz erstaunlich. Es ist eigentlich etwas Probates, etwas, was zu unserer Zeit passt, in der schnellen auch Geschäftsleben. Aber es wird ganz selten angetroffen. Es ist praktisch noch nicht etabliert. Es ist mir selber ein Rätsel, warum nicht. Ich kann mir noch vorstellen, dass man ein bisschen Heimungen hat, dass man so einen Code sich geben lässt. Weil was passiert damit, wenn er missbraucht wird? Wenn er entdeckt wird und jemand anders quasi mit dieser Unterschrift hantiert, das kann natürlich zu verheerenden Folgen führen.
Und so ein E-Mail, das wäre aber dann genau gleich sicher wie ein Vertrag mit einer Unterschrift zum Beispiel.
So ein E-Mail, jawohl, das kann man sich dann darauf verlassen, das hat die gleiche Beweiskraft wie ein Schriftstück. Es kann allerdings sein, dass eben so eine Signatur auch missbraucht wird, dass sie abhanden kommt. Wenn zum Beispiel eine Firma eine Offerte macht und die mit einer elektronischen Signatur verseht, dann kann der Empfänger darauf sich stützen und denken, jawohl, ich verlasse mich drauf, er macht vielleicht irgendwelche Vorkehrungen, die etwas kosten, und es stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Firma das gar nicht gemacht hat, dass die Signatur abhanden gekommen ist und missbraucht worden ist. In so einem Fall ist die Unterschrift nicht verbindlich, etwa ähnlich wie wenn man einen Brief, die Unterschrift fälscht, und der Inhaber von der elektronischen Signatur kommt dann nicht an die Kasse, muss dann für den Schaden nicht haften, wenn er und nur dann alles gemacht hat, was ihm zumutbar ist. Die Firma also kann zeigen, dass sie alles gemacht hat, was ihr zumutbar ist, dass so etwas nicht passieren kann. Dass die elektronische Signatur, der Code, wirklich sicher aufbewahrt worden ist, aber es trotzdem passiert ist.
Es geht jetzt zwar relativ weit, aber trotzdem ganz kurz, müsste ich denn in dem Fall beweisen, dass die Unterschrift gefälscht ist? Von mir?
Also, der die Unterschrift überkommt, die elektronische Signatur, der kann sich eigentlich darauf verlassen. Und der sie abgeschickt hat, kann sagen, oder eben, wo sie nicht abgeschickt hat, aber in dem sie im Namen sie abgeschickt worden ist, also missbraucht worden ist, kann dann sagen, das ist nicht von mir. Genauso eben, wenn man ein Schriftstück vorgelegt überkommt mit der eigenen Unterschrift, dann sagt, nein, das habe nicht ich unterschrieben. Und dann müssen wir eben mit einem Gutachten bei der handschriftlichen Unterschrift schauen, von wem ist das wirklich.
Mhm. Aber am besten ist natürlich, wenn man sich vor Missbrüchen gerade direkt würde schützen, kann man das?
Ja, das ist jetzt ganz wichtig und das ist eben wahrscheinlich der Punkt, warum sie noch nicht so populär wurde. Man muss ganz fest aufpassen, was man mit dieser Unterschrift macht, mit dem Code macht, wie man ihn aufbewahrt. Man muss ihn also wirklich praktisch unter das Kopfkissen mitnehmen oder eben in einer Schublade sicher wegschliessen.
Was würdet ihr jetzt zum Zurückkommen zum Herrn Bossart kommen, zum Herrn Bossart raten, dass er sich auf die Zusage von der Versicherung wirklich kann verlassen?
Ja, ich würde ihm raten, dass er jetzt in diesem konkreten Fall die Versicherung bittet, dass sie ihm die Zusage schriftlich gibt. Also auf Papier mit einer Unterschrift. Oder vielleicht fragt er, ob die Versicherung schon die elektronische Unterschrift hat und er sich dann so eine E-Mail, so eine Bestätigung geben lässt. Sonst könnte er es allenfalls nicht beweisen, wenn die Versicherung sich nicht daran halten will, was sie geschrieben hat.
Besten Dank, Doris Longo.
Gern geschehen.
DRS-Rechtsexpertin, also Doris Slongo. Und wenn ihr euch eine Rechtsfrage habt, die andere Hörer interessieren könnte, dann schickt uns doch die Frage kurz und bündig. Allerdings solltet ihr einverstanden sein, dass wir die Frage dann mit eurem Namen am Sender tatsächlich besprechen. Schickt uns die Frage per E-Mail. Ihr findet die entsprechende E-Mail-Adresse für die Rechtsfrage auf eurer Internetseite drs1.ch und dann ganz links auf Espresso klicken oder per Post drs1, Stichwort Espresso, in 8042 Zürich.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.